Der Krieg im Iran hat eine weltweite Energiekrise ausgelöst. Öl- und Gaspreise sind stark gestiegen und das führt dazu, dass der Einkauf teurer wird, die Inflation steigt. Der Internationale Währungsfonds, IWF, der rechnet mit einem globalen Konjunkturdämpfer. Was das alles für die Wirtschaft in Deutschland bedeutet und auch im Speziellen für die Pharmabranche, das wollen wir heute in diesem Podcast besprechen.
Makroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.
Herzlich willkommen bei Makroskop. Mein Name ist Philipp Eins. Und mir gegenüber sitzt der Meister der Wirtschaftskennzahlen, Dr. Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Hallo Klaus.
Hallo Philipp.
Ja, erst wird Autofahren immer teurer. Jetzt habe ich gelesen, das Kerosin wird knapp. Also Flugzeuge, die können eventuell in Zukunft seltener abheben. Hast du den Sommerurlaub schon storniert?
Ich fliege nicht so häufig in den Urlaub. Insofern betrifft mich das persönlich nicht in dem Maße, wie das andere im Privaten betrifft. Aber die größere Herausforderung ist eigentlich, dass wir dieses Öl, das Kerosin auch brauchen, um Logistik in Gang zu halten. Dass wir an der Stelle die Verfügbarkeit bestimmter Rohstoffe nicht mehr sicherstellen können. Das ist eine Situation, die wir eigentlich auch in der ersten, in der Krise nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine erlebt haben, dass Gas nicht mehr verfügbar war, dass Öl teurer wurde. Und das hat dann die Frage in den Raum gestellt, können wir eigentlich weiter produzieren? Können wir weiterhin unsere Waren so beziehen wie vorher? Die Situation haben wir jetzt eben wieder und das muss man versuchen, entsprechend abzuschätzen.
Genau, es geht eben also nicht nur um Urlaub, es geht nicht nur um Autofahrten oder Flugreisen, sondern wirklich um die Weltwirtschaft, um die Wirtschaftsleistung. Und das alles, das habt ihr in der Frühjahrsprognose des VfA untersucht. Wie seid ihr da vorgegangen?
Ja, ganz klassisch, wie man Prognosen anstellt. Also man schaut erstmal auf die Zahlen, die einem vorliegen. Das sind beispielsweise Energiepreise, Produktionsleistungen, Auftragseingänge oder Handelsströme. Da kennt man dann historische Beziehungen. Was passiert eigentlich, wenn die Energiepreise steigen mit der Nachfrage nach Konsumgütern beispielsweise oder eben nach Industriegütern, Investitionsgütern etc. Und das versucht man zu modellieren, abzuschätzen. Da hat man historische Beziehungen, die kann man nutzen. Die große Herausforderung ist eigentlich vor allen Dingen die politischen Rahmenbedingungen so zu setzen, dass sie auch halbwegs nah an der Realität sind. Und diese Annahmen über politische Rahmenbedingungen zu treffen, ist eine Herausforderung. Wir haben einerseits geopolitische Fragen zu klären, also wie lange dauert ein Krieg? Das ist ganz entscheidend dafür, ob wir eine Wachstumsdelle haben oder ob das eine große Rezession gibt. Und wir haben auch nationale Rahmenbedingungen, die sich verändern. Wir sehen jetzt hoffentlich das Frühjahr der Reform. Ja, also da ist auch eine ganze Menge in Bewegung. Aber auch das hat natürlich Auswirkungen auf die unternehmerische Tätigkeit und auch dementsprechend auf die Prognose.
Es ist also nur eine Momentaufnahme, die man da anstellen kann in so einer Prognose. Nichtsdestotrotz, wir haben die Zahlen mit dabei und wollen jetzt auch teilen, was dabei herausgekommen ist. Hier ein Überblick.
Die deutsche Wirtschaft zeigt sich im Frühjahr 2026 von der Energiekrise infolge des Irankriegs und strukturellen Schwächen belastet. Das Wachstum stagniert nahezu. Es liegt bei etwa 0,5%. Die Industrie, insbesondere energieintensive Branchen, der Maschinenbau und die Automobilwirtschaft, leidet unter hohen Energiekosten, Materialengpässen und internationaler Konkurrenz aus China. Die Exporte stagnieren auf niedrigem Niveau, private Investitionen bleiben verhalten und der private Konsum erholt sich nur langsam. Bürokratie, hohe Arbeitskosten und ein schwaches Innovationstempo verschärfen die Standortprobleme, während die US-Zollpolitik und geopolitische Spannungen zusätzliche Unsicherheit schaffen. Die Pharmaindustrie steht unter besonderem Druck. Die US-Zollpolitik zielt darauf ab, Produktionen und Investitionen in die USA zu verlagern und Preise auf dem US-Markt zu drücken, was zu Produktionsrückgängen, Margenbelastungen und eingeschränkten Forschungsbudgets führt. Während die Branche stabiler als andere Industriezweige in Deutschland dasteht, bremsen die US-Zollpolitik und regulatorische Hürden die Innovationskraft genau in einem Sektor, der für künftiges Wachstum entscheidend wäre.
Ja, Klaus, die Frühjahrsprognose, die liest sich doch eher düster. Insgesamt betont ihr aber, die Weltwirtschaft, die ist robuster, als man vielleicht so meint. Wie meinst du das?
Ja, wir gucken auch da auf die Indikatoren, die uns vorliegen. Also wie reagiert der private Konsum jetzt auf diese Einflüsse, die Preisentwicklung? Wie reagieren die Investitionsgüterhersteller auf die gestiegene Unsicherheit? Und da sehen wir eben nicht die Ausschläge, die wir in den anderen Krisen zuvor gemessen haben. Also da hat man sich offensichtlich zumindest gedanklich schon auf eine andere Welt eingestellt. Also die Krisen sind eben vielleicht sogar ein bisschen in die Normalität gekommen. Und das sorgt eben dafür, dass die Reaktionen anders ausfallen. Das ist das eine. Das andere ist, Unternehmen haben sich zumindest auch vor dem Hintergrund von Corona und der folgenden Energiekrise nach dem Angriff Russlands gegen die Ukraine auch auf andere Rahmenbedingungen eingestellt. Also man hat eben Lieferketten anders aufgestellt, hat sich diversifiziert, hat eben gesehen, was es bedeutet, wenn mal ein Frachter im Suezkanal querhängt, was das dann für die Weltlieferketten bedeutet. Also man hat sich da versucht, anders aufzustellen, und auch im Bereich der Energiezulieferung hat man entsprechend andere Partner gesucht als vorher.
Das heißt also, man hat sich aus den Lehren der letzten 3 Jahre seine Ideen geschlossen, hat sich robuster gemacht, hat sich besser aufgestellt. Würdest du sagen, letztendlich ist der Iran-Krieg für die deutsche Wirtschaft eher so eine Delle, keine Katastrophe?
Also das, was dort passiert, hat schon erheblichen Einfluss auf die wirtschaftliche Aktivität. Man sagt, ein Fünftel des Erdöls, was global konsumiert wird, geht durch diese sogenannte Straße von Hormuz. Also das ist ein ganz wichtiger Schifffahrtsweg. Das lässt sich nicht einfach so kompensieren. Auch gibt es wichtige Gase, Industriegase, die dort produziert und exportiert werden. Für die Pharmaindustrie ist es beispielsweise das Helium, was dort herkommt. Man braucht da nicht viel davon, aber das, was man braucht, braucht man auf jeden Fall dringend. Ohne das wird eine Qualitätssicherung in der pharmazeutischen Industrie beispielsweise nicht stattfinden können. Insofern hat man da schon Herausforderungen. Man hat sich allerdings, wie gesagt, schon etwas anders darauf eingestellt. Man hat eben die Risiken anders bewertet. Unternehmen können sich ja auch an den Finanzmärkten gegen beispielsweise steigende Energiekosten absichern. Und das ist offensichtlich passiert. Es wird sich aber trotzdem an der Frage entscheiden, wie lange geht dieser Konflikt, ob es eine Wachstumsdelle ist oder ob es eben tatsächlich zu einer schwereren Rezession kommt. Und wir gehen in dieser Prognose jetzt davon aus, dass dieser Konflikt sich jetzt in den nächsten Wochen wirklich löst und dass man dann eben Friedenszeiten hat, oder zumindest eine befriedete Zeit, in der dann der Warenverkehr wieder aufgenommen werden kann und entsprechend die Lieferketten wieder funktionieren.
Ja, auch die Finanzmärkte vermuten das ja, sonst wäre es da nicht so hochgegangen wie in den letzten Wochen wahrscheinlich.
Ja, das ist immer ein ganz guter Indikator. An den Finanzmärkten passiert das ganz schnell, dass die Erwartungen sich dann zeigen, also nach der großen Unsicherheit, große Volatilität in den Märkten. Es ging ja sehr, sehr schnell auch tief bergab, ist man jetzt plötzlich wieder im Plus, und jeder, der irgendwie so ein kleines Depot bei sich zu Hause deponiert hat oder bei der Hausbank, der weiß, dass da jetzt wieder sich einiges von den Kursverlusten wieder ins Umgekehrte verwandelt hat. Also da steht bei vielen dann doch wieder das Plus.
Schauen wir uns doch mal die einzelnen Branchen an. Auch das habt ihr ja untersucht in der Frühjahrsprognose. Wer leidet besonders stark unter der Energiekrise und wer gewinnt vielleicht sogar?
Ja, es gibt Branchen, die jetzt natürlich wieder in schwieriges Fahrwasser kommen, nachdem sie jetzt schon 2-3 Jahre mit der Gaskrise umgehen mussten. Das sind die energieintensiven Bereiche. Da sprechen wir über die Chemie beispielsweise, bei der schon auch einiges an Produktion weggefallen ist. Also es gibt da eine strukturelle Verschiebung weg von energieintensiven Prozessen hin zu anderen Produktionsverfahren, die allerdings dann in der Summe zu weniger Produktion führen. Also es gibt Wirtschaftszweige, die seit Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs über 20% an Produktionsleistung eingebüßt haben. Das ist schon beträchtlich. Und diese Wirtschaftszweige kommen jetzt mit dem neuen Energiepreisschock wieder unter die Räder. Also wo wir so eine Bodenbildung vermutet und erwartet haben, da wird es jetzt nochmal schwieriger.
Welche Wirtschaftszweige sind das jetzt im Speziellen?
Ja, Chemie hatte ich schon erwähnt, ist energieintensiv. Da sprechen wir aber auch über Stahlproduktion, über Glas, über Keramik, Gummi, aber auch unter anderem die Mineralölwirtschaft, die auch selbst sehr viel Öl einkauft. Die ist aber entgegen der Intuition eher Profiteur solcher Krisen. Das sieht man an der Zapfsäule, das sieht man aber auch in den Unternehmensbilanzen.
Mhm. Jetzt gibt es ja zwei Möglichkeiten, wie diese Branchen reagieren können. Das eine ist, an ihre Prozesse umstellen hin zu erneuerbaren Energien. Das andere ist aber, die Produktion ins Ausland zu verlagern, wo Energie weniger kostet. Wie reagiert da die deutsche Wirtschaft?
Ja, in diesem Fall, in dieser Krise ist es nicht so einfach, jetzt einfach mal ins Ausland zu gehen, weil die Preise überall gestiegen sind. Wir haben aber aus der Vergangenheit gesehen, dass sich schon die Strukturen verändert haben. Also viele Produktionen, die wir eben in Deutschland hatten, während den ersten anderthalb Jahren des Ukraine-Kriegs haben wir ja vor allen Dingen über beispielsweise Ammoniak gesprochen. Diese Produktionen sind mittlerweile eben woanders. Dort, wo Energie verfügbar ist, erstens, und zweitens, wo sie im Zweifel günstiger ist. Und das ist etwas, was dann strukturell abbildet, dass man eben keinen Zugriff mehr auf bestimmte Energien zu bestimmten Preisen hat. Ja, es ist immer Verfügbarkeit und vor allen Dingen, was kostet das Ganze? Und hier stellt man sich jetzt entsprechend um, also man verlagert Produktionen an andere Orte, aber man kann eben auch die Energiequellen verändern. Also die beispielsweise Strom einsetzen aus Wind für energieintensive Prozesse. Das erfordert aber lange Umstellungsprozesse und ist nicht einfach mal so getan. Und darf man auch nicht vergessen, wir haben ja neue Konkurrenz um diesen Strom bekommen. KI und Co. Sind extrem energieintensiv und die Konkurrenz auch auf diesem in diesem Bereich nimmt hier an der Stelle zu.
Das heißt also, auch der Strom könnte irgendwann mal knapp werden, wenn nicht weiter ausgebaut wird mit Erneuerbaren.
Ja, die Projektionen gerade, also KI ist ja wirklich rasant, was sich dort entwickelt und der Strombedarf, der sich daraus ableitet, das verändert sich ja auch dynamisch, wo da die Prognosen hingehen. Klar ist, wir brauchen sehr viel mehr Energie, insbesondere aus Erneuerbaren, um das Ganze dann, wenn wir das denn so möchten, auch grün abbilden zu können, ja.
Wenn wir jetzt mal auf die Situation der Wirtschaft in Deutschland schauen, wir haben es gerade gehört, 0,5% projiziertes Wachstum, das ist ja nun wirklich nicht viel. Hat das vor allem mit der Energiekrise zu tun oder gibt es da auch noch andere strukturelle Probleme?
Also wir haben hier beides, dass die Energiekrise überlagert das. Wir haben eigentlich seit dem Jahr 2019 immer wieder Krisen, die eigentlich die strukturellen Probleme der deutschen Wirtschaft überlagern. Und das ist etwas, wo wir jetzt wirklich diesen heiß ersehnten Frühling der Reformen brauchen, um diese strukturellen Probleme anzugehen, damit eben wieder eine Aufwärtsdynamik entstehen kann. Das Wachstum, was wir jetzt für dieses Jahr projizieren, das hat sich erstens schon sehr stark runterrevidiert, nennt man das. Also die Erwartungen haben sich hier schon alle sehr stark relativiert. Eigentlich hatten die Institute und auch wir im letzten Herbst gesagt, naja, kommendes Jahr haben wir eine 1 mit Komma und das hat sich jetzt mittlerweile verschoben. Die Erwartung war, dass vor allen Dingen die Ausgaben der öffentlichen Hand eben sehr stark anregend wirken und zusätzliche Nachfrage bringen. Das ist nach wie vor der Treiber der ganzen Geschichte. Aber wir sehen, dass die Ausgaben schleppender in Gang kommen. Und das Zweite ist, wir sehen natürlich auch, dass die externen Schocks da immer wieder reinschlagen.
Du hast gerade schon gesagt, ne, staatliche Ausgaben, das ist ja vor allem auch staatliche Ausgaben in der Rüstungsindustrie. Ist das wirklich ein nachhaltiger Wachstumstreiber oder ist das eher so ein kleiner Anschub mal für den Moment?
Ja, wir haben ja zwei Töpfe, die jetzt für Nachfrage sorgen. Das eine ist der Topf, wo das Infrastruktursondervermögen abgelegt ist, also dort, wo eben Schiene, Brücken, Telekommunikationswege, Infrastrukturen aufgebaut werden sollen. Das ist etwas, was nachhaltig Wachstum bringt, weil das sogenannte öffentliche Vorleistungen sind. Man muss sich das so vorstellen, man hat ein Gewerbegebiet ohne Straße, das bringt einem überhaupt nichts. Dann baut der Staat die Straße dorthin und schon kann man damit eben etwas anfangen. Und diese Vorleistung soll dieses Infrastruktursondervermögen bringen. Und damit haben wir, kann man auch empirisch zeigen, schon auch langfristig wachstumssteigernde Wirkungen. Das ist eigentlich gut angelegtes Geld. Man muss es jetzt eben nur zusätzlich machen. Und das zusätzlich, da haben wir ja auch schon einige Debatten darüber erlebt, inwiefern das jetzt zusätzlich auch passiert. Der zweite Aspekt, die Rüstungsausgaben sind eigentlich keine Dinge, die man im Wirtschaftsprozess produktiv einsetzen kann. Also jetzt mal klassisch oder beispielhaft gesprochen, einen Panzer, den kann ich mir eben in die Garage stellen, aber was soll ich damit sonst tun? Ich könnte vielleicht noch versuchen, den Acker zu pflügen. Aber das ist nichts, womit man eben jetzt im Produktionsprozess richtig was anfangen kann. Die Welt hat sich aber ein bisschen verändert und Sicherheit hat einen neuen Stellenwert und wir haben uns da sehr lange darauf ausgeruht, dass diese Sicherheit einfach gegeben ist. Und ich glaube, für die langfristige Stabilität, und das ist ja auch Voraussetzung für Investitionen, sind auch diese Rüstungsausgaben nicht ganz unwichtig. Ein Aspekt. Der zweite Aspekt, viel Innovation kommt eben auch aus dem Rüstungsbereich, weil dort Dinge erforscht werden, die noch keine Märkte haben und wo privat kaum Geld zu mobilisieren ist. Und man kennt das ja noch, Neuestes aus der Raumfahrtforschung und Neuestes aus dem Rüstungsbereich wird dann häufig gerne auch mal als Werbespruch verwendet für Produkte, die dann eben für spezielle Anwendungen auch in der Breite dann plötzlich interessant werden.
Wenn ich dich also richtig verstehe, diese staatlichen Ausgaben, die gehen in eine richtige Richtung. Braucht es noch mehr davon oder was erhoffst du dir vom Frühjahr der Reformen?
Ja, ich glaube, die Ausgaben alleine können das Ganze ja nicht stemmen. Also es ist die Voraussetzung dafür, dass man sich modernisiert. Jetzt geht es darum, dass man das an der richtigen Stelle einsetzt. Und die Frage stellt sich immer mehr, wo muss man eigentlich künftig seinen Schwerpunkt setzen? Also wir erleben momentan eine Revolution im digitalen Bereich, die ungeahnt ist. Also was mittlerweile diese Modelle der künstlichen Intelligenz zu leisten imstande sind, ist beeindruckend. Also ich habe jetzt kürzlich einen Graphen gesehen, wo dann abgetragen wurde, wie gut sind eigentlich diese Sprachmodelle. Und die können mittlerweile Texte produzieren, die auf dem Niveau eines guten Doktoranden sind. Und das ist schon durchaus beeindruckend zu sehen. Und hier muss man dann auch sehr gut hingucken. Man kann jetzt nicht sozusagen das tun, was man sich vor 20 Jahren mal gewünscht hat, sondern man muss jetzt sehr gut entscheiden, in welchen Bereichen wollen wir wirklich jetzt stark investieren. Wofür geben wir das Geld aus? Wir haben ganz offensichtliche Nachholbedarfe in der Basisinfrastruktur dieses Landes, aber es gibt eben auch Zukunftsbedarfe, gerade mit Infrastrukturen in der digitalen Welt, wo wir auch sehr gut überlegen können, wie wir das Geld vernünftig einbringen.
Kommen wir nochmal zurück zur Frühjahrsprognose, was wir bei lauter Energiekrisen fast schon vergessen haben. Es gibt da ja eine sehr restriktive US-Zollpolitik und es gibt auch sehr stark subventionierte Exporte aus China. Wie beeinflusst das beides auch die Konjunktur in Deutschland?
Ja, also die Zollpolitik in den USA, die lenkt internationale Handelsströme um und sie hat Einfluss auf Investitionsströme. Also die Frage ist für Unternehmen, wie erreiche ich am besten und betriebswirtschaftlich am sinnvollsten diesen wichtigen und großen US-Markt? Und die Zölle können eben dazu führen, dass man sagt, gut, ich suche mir andere Märkte für meine Produkte, weil ich sie eben in die USA nicht mehr zu den Margen ausführen kann, wie ich sie brauche. Oder ich investiere eben in den USA und produziere in den USA für die USA oder im Zweifel aus den USA heraus für die Welt. Und das ist das, was die US-Politik eigentlich beabsichtigt. Sie möchte so diese Reindustrialisierung der USA erreichen. Deswegen wird so sehr auf diese Zölle gesetzt. Wir erleben jetzt, dass die Unternehmen darauf reagieren. Wir haben das im Pharmabereich ganz sehr deutlich gesehen, dass eben die Unternehmen sagen, gut, dann investieren wir künftig in den USA verstärkt. Und das sind die Dinge, die uns jetzt hier auch am Standort in gewisser Weise fehlen. Also man lenkt diese Investitionsströme um und man lenkt diese Handelsströme um und dann kommt China ins Spiel. China hat sich ja zu einer Produktionsmacht entwickelt im industriellen Bereich, auch nicht nur einfache, sondern auch Hightech-Güter. Und die werden stark subventioniert auf den Weltmarkt getragen. Viel ging in die USA. Die USA haben ihre Handelsschranken hochgezogen. Jetzt suchen sie Produkte sich ihren anderen Weg und andere Absatzmärkte. Das macht jetzt verstärkt Konkurrenz auch in Europa.
Blicken wir nochmal auf die Pharmabranche. Auch da habt ihr natürlich geschaut, wie geht's der eigentlich in dieser ganzen Gemengelage? Fand ich überraschend. Die steht ja erstmal ganz gut da, oder?
Ja, wir sehen in der Pharmabranche sei einen seit Jahren aufwärts gerichteten Trend. Also das ist etwas, wo wir gesehen haben, man kann hier am Standort Innovationen erzeugen und man kann sie vor allen Dingen dann auch exportieren. Dieses Exportmodell ist etwas, was den Standort stark gemacht hat, weil man sehr auf innovative Produkte gesetzt hat, patentgeschützte Produkte für den Weltmarkt. Da hat man durchaus Potenziale, weil die wissenschaftliche Basis in Deutschland und Europa insgesamt sehr gut ist, aber es steht unter verschiedenen Vorzeichen. Also wir sehen einerseits die US-Politik, also die Frage, kann man aus Europa, kann man aus Deutschland heraus die USA noch gut erreichen, ist für die Pharma genauso relevant wie für Automobilhersteller. Ab dem Sommer werden Pharmazölle eingeführt, auch für die Produktion, die man für die USA bestimmt hat. Insofern stellt sich da auch die Frage, wie geht's da weiter? Ne? Es gibt da Unsicherheitsfaktoren. Zweiter Unsicherheitsfaktor ist auch die nationale Politik. Wir haben jetzt eine Sozialreform vor uns, jetzt fangen wir hier mit der Gesundheitsreform an. Und das ist etwas, was ja auch in den letzten Wochen intensiv diskutiert wurde. Alle müssen da etwas dazu beitragen und die Maßnahmen, die jetzt im Bereich Pharma angedacht sind, sind auch ein erheblicher Unsicherheitsfaktor, weil die Erträge deutlich unsicherer werden und schwerer zu kalkulieren. Das ist etwas, wo man dann entsprechend seine Abschätzung machen muss. Und das sind auch Einflüsse, die dafür sorgen können, dass dieser Aufwärtstrend bei Pharma dann doch hier abrupter abbricht, als wir das in der Prognose eingestellt haben.
Also ob US-Zölle oder Energiekrise, nicht nur die Pharmabranche, sondern die gesamte Weltwirtschaft ist im Dauerkrisenmodus. Und das gilt natürlich auch für die Politik, denn die muss reagieren, so auch die Bundesregierung. Die hat sich einige Ideen einfallen lassen, wie sie diesen Herausforderungen begegnet und welche Maßnahmen das sind, das hören wir uns mal an.
Die Bundesregierung hat auf die Energiekrise mit Entlastungsmaßnahmen reagiert. Beschlossen ist, die Energiesteuer auf Benzin und Diesel ab Mai um 17 Cent zu senken, befristet auf 2 Monate. Arbeitgeber können eine steuerfreie Prämie von 1.000 Euro zahlen. Zusätzlich hat die schwarz-rote Koalition einen Teil der deutschen Ölreserven freigegeben und diskutiert die Anschaffung einer staatlichen Gasreserve. Tankstellen dürfen zudem seit Anfang April die Spritpreise nur noch einmal täglich erhöhen.
Ja, Klaus, das waren jetzt so einige Maßnahmen, die die Bundesregierung beschlossen hat. Die große Frage ist, reicht das aus?
Ja, das reicht sicher nicht aus. Also wir haben da jetzt etwas gesehen, was so ein bisschen wie nicht aus der Mottenkiste kommt, aber das hatten wir in ähnlicher Weise schon vor 3 Jahren, als die Gaskrise so stark durchgeschlagen hat und eben auch der Tankrabatt für erhebliche Diskussionen in Berlin gesorgt hat. Also das ist eine bekannte Maßnahme. Auch die Prämie, die steuerfrei ausbezahlt werden kann, ist etwas, was bekannt ist. Die Idee dahinter ist, dass man das nicht sozusagen die höhere Inflation nicht in die Tarifverträge hineinträgt und sagt, um da eine Lohnpreisspirale zu verhindern. Also die Idee ist da an der Stelle einen Anreiz zu setzen, da einmalig einen Ausgleich zu schaffen. Das wird hart kritisiert, also sowohl der Tankrabatt als auch diese Einmalprämie werden da unterschiedlich bewertet. Bei der Einmalprämie sagt die Wirtschaft, naja, die Zeiten sind im Augenblick nicht so, dass wir Prämien ausreichen können. Das ist zwar nett gemeint, aber das wird hier nicht stattfinden. Beim Tankrabatt und der Frage, wie häufig kann eben eine Tankstelle den Preis erhöhen, da muss man mal gucken, wie wirksam das Ganze ist. Also wir wissen aus dem ersten Tankrabatt, dass das durchaus an die Haushalte zurückgegeben wird, was da an Steuererleichterungen kommt, aber auch nicht alles. Also einiges davon ist ja auch in den Bilanzen der Mineralölkonzerne gelandet. Das wurde kritisiert. Und das Zweite, was da kritisiert wird, ist, dass es eine Förderung oder eine Unterstützung mit der Gießkanne ist und nicht diejenigen trifft, die das am nötigsten haben. Und dass man damit im Grunde genommen das Signal des Preises wegnimmt, ihr solltet ein bisschen weniger Auto fahren, weil das Öl insgesamt knapper geworden ist. Wenn wir 20% weniger haben, dann kann man eben nicht so weitermachen wie vorher. Und das sind die wichtigsten Kritikpunkte an diesen Maßnahmen.
Jetzt kommt die Opposition und sagt, naja, was eigentlich viel sinnvoller wäre, ist ja eine Übergewinnsteuer. Die Mineralölkonzerne, die verdienen ja prächtig, du hast es schon erwähnt. Mit einer Übergewinnsteuer könnte man sozusagen die Gewinne reduzieren, damit auch die Preise eindämmen. Was hältst du davon?
Ja, auch diese Diskussion haben wir schon geführt. Die Übergewinnsteuer wurde ja auf europäischer Ebene auch vor einigen Jahren entsprechend umgesetzt. Also da wurden eben Gewinne in Anführungsstrichen abgeschöpft, die da gemacht wurden, die so zufällig entstehen. Ökonomen sprechen da von sogenannten Windfall Profits. Dafür kann man nichts. Da ist man Profiteur einer Krise und verdient daran prächtig. Und die Frage ist eben, muss das so sein, weil das verteilungspolitische Wirkung hat. Aber, und das muss man dazu klar sagen, Vorsicht an der Bahnsteigkante, ist da, glaube ich, der Spruch. Man muss eben schon schauen, dass man eben Innovationsanreize auch nicht rausnimmt. Ne? Also so Preissignale senden ja Anreize, sowohl in Richtung der Unternehmen, dass es dort eben Profite gibt, die man machen kann, also lohnt es sich zu innovieren. Das haben wir zum Beispiel während Corona gesehen. Da ging es ja darum, möglichst schnell Impfstoffe, Medikamente oder andere Dinge zu produzieren oder zu entwickeln. Da hat das dann einen starken Innovationsanreiz. Den rauszunehmen wäre überhaupt nicht sinnvoll, weil dann genau diese Aktivitäten nicht stattfinden. Und das andere ist dieser Knappheitsanreiz, der ja auch für Haushalte und für Unternehmen gesendet werden soll. Hier gibt es Einsparpotenziale, der sollte auch bleiben. So, und dann kann man sich eben überlegen, ob man diese Margen so stehen lassen möchte oder ob man an der Stelle korrigierend eingreift. Gibt es unterschiedliche Auffassungen dazu. Wie gesagt, wie an den unterschiedlichen Stellen muss man da eben differenziert drauf schauen.
Mhm. Ja, ich höre jetzt so raus, es ist halt auch nur ein kleiner Baustein in einem größeren Paket. Und ja, wie könnte das größere Paket aussehen? Da habt ihr auch Ideen, die er in der Frühjahrsprognose formuliert, also Bürokratie abbauen, Innovation fördern, womöglich auch Innovation im Energie- und Mobilitätsbereich. Das sind ja alles auch Forderungen aus der Wirtschaft, die jetzt altbekannt sind. Was tut sich da?
Man kann ja auch die Forderungen nicht ständig neu stellen. Also das ist ja, wenn Bürokratieabbau im Raum steht, dann muss man den halt auch mal machen. Dann würde auch diese Forderung in Anführungsstrichen verschwinden. Das sind Dinge, die kosten erstmal an vielen Stellen gar kein Geld. Also Schnelligkeit wird hier nicht bestraft durch höhere Kosten. Und das ist etwas, was man umsetzen kann und sollte. Wir haben hier Prozesse, die in Gang gesetzt wurden, wie erfolgreich sie sind. Da werden wir mal schauen, wo wir in 2 Jahren stehen. Aber dass man hier als Deutschland, als Europa eine Hausaufgabe hat, ist ziemlich offensichtlich. Ich glaube, wo wir noch mal stärker werden können, ist im Verbinden von Politikfeldern. Also es gibt beispielsweise eine Hightech-Agenda, die total ambitioniert sagt, hier gibt es Technologie-Champions, die wollen wir unterstützen. Hier wollen wir darauf setzen, dass da wirklich Neues für Deutschland und Europa entsteht. Gleichzeitig hat man dann eben Gesundheitsreformen, die dann beispielsweise diese Innovationen in diesem Pharmabereich bestrafen. Das passt irgendwie nicht zusammen. Da muss man das mal zusammenschieben und gucken, was sind hier sinnvolle Antworten auf die Herausforderung. Das sind die Dinge, die man jetzt tun muss. Ganz kurzfristig müssen wir eben umgehen mit dieser Energiekrise. Das ist für Ökonomen gar nicht so einfach, weil das etwas ist, wo man nicht so mit ganz klassischen Instrumentarien rangehen kann. Üblicherweise macht man, wenn die Inflation steigt, geht man als Zentralbank her und hebt die Zinsen an. Das geht jetzt nicht einfach so, weil wir eben diese Inflation nicht bekommen, weil die Märkte oder die Unternehmen so stark ausgelastet sind und überhitzen, sondern weil von außen ein Rohstoffpreisschock kommt. Da muss man austarieren. Da geht es vor allen Dingen dann um die Frage, wie verteilt man die Lasten? Und das ist etwas, was man jetzt beispielsweise mit diesem Tankrabatt versucht hat zu adressieren.
Was ich auch rausgelesen habe aus der Frühjahrsprognose, ist ja so ein Impuls hin zu sagen, wir brauchen eigentlich eher europäische Maßnahmen. Wir brauchen auch eine europäische Industriepolitik beispielsweise, die orchestriert, die abgestimmt ist. Was braucht es da konkret?
Ja, wir haben da auch da den Befund, der ist nicht neu. Ne? Also es gibt den sehr beachteten Bericht von Herrn Draghi, der etwas zur Industriepolitik geschrieben hat. Wir haben einen Bericht von Ministerpräsident Letta, dem ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten, der zur Einheit und Fragmentierung Europas sehr viel gesagt hat. Und es geht eben darum, in diesen großen, zwischen zwei großen wirtschaftlichen Polen bestehen zu können. Und Deutschland ist da und Europa ist da eigentlich ein großer Wirtschaftsraum, ohne ein großer Wirtschaftsraum zu sein, weil man eben in einzelnen nationalen Teilen fragmentiert ist. Und um da künftig erfolgreich zu sein, ist Europa an dieser Stelle ein Schlüssel. Das kann man aber leider nicht auf Knopfdruck erreichen, sondern das wird eher eine Daueraufgabe werden, über die nächsten 5 bis 10 Jahre da entsprechende Fortschritte zu machen. Das heißt, man muss in der Zwischenzeit so ein bisschen adaptiv vorgehen und sich überlegen, okay, wie schaffe ich es in bestimmten Bereichen auch auf die Politik anderer so zu reagieren, dass die Investitionen hierher kommen und nicht woanders hinfließen. Das bedeutet, man kann sich überlegen, dass wenn man eh sehr stark in den wissensgetriebenen Bereich gehen möchte, möchte, was die Wirtschaftsleistung betrifft, dass man auch sehr viel stärker diese Forschungsförderung und Forschungsanreize im steuerlichen System berücksichtigt. Bislang sind unsere Fördermaßnahmen darauf ausgerichtet, sozusagen immer ein bisschen mehr Forschung zu fördern. Also alle so ein bisschen zu stupsen, vielleicht nochmal 2, 3 Projekte mehr zu machen. Vielleicht ist es aber klüger, darüber nachzudenken, wie man die großen Forschungszentren hier angesiedelt bekommt. Und dann reicht eben nicht dieses Stupsen aus, sondern da muss man vielleicht einmal eine größere Förderung in den Raum stellen, die dann das für große Unternehmen attraktiv macht, wirklich die ganzen Forschungsabteilungen hierher zu verlegen oder hier neu aufzubauen.
Und das wäre sicherlich auch für die Pharmabranche relevant, oder?
Absolut. Das ist aber nicht nur für die Pharmabranche relevant, sondern im Grunde genommen für alle Zukunftstechnologien. Wir dürfen nicht vergessen, da wird gerade eine ganze Menge neu verteilt. Also die ganzen Geschäftsmodelle, die jetzt vielleicht noch sehr klein sind, wachsen an der Stelle sehr schnell. Und die Frage ist halt, wo sie wachsen. Und üblicherweise orientiert man sich da an großen Märkten, an großen Wirtschaftsräumen, damit man eben sehr schnell seine Produkte in einen einheitlichen Markt hineinbekommt. Und Europa hat da Chancen, eben auch jetzt bei neuen Märkten vorne mitzuspielen. Dann muss man jetzt allerdings Entscheidungen treffen, die das auch entsprechend möglich machen.
Wir diskutieren über einerseits die Energiekrise, die US-Zollpolitik und wie das alles sich auswirkt auf die Wirtschaft in Deutschland und Europa. Und eine Frage, die mich derzeit da besonders beschäftigt, wie kann es eigentlich sein, dass die globale Wirtschaft von nur einer Wasserstraße abhängig ist, nämlich der Straße von Hormuz? Warum die so wichtig ist für den Welthandel, das haben wir in einem kurzen Text mal zusammengetragen.
Die Straße von Hormuz ist eine der kritischsten Wasserstraßen für die globale Energieversorgung. Durch die nur etwa 55 Kilometer breite Meerenge zwischen dem Iran und Oman wurden im Jahr 2024 täglich rund 20 Millionen Barrel Rohöl transportiert. Das entspricht etwa 20% des globalen Ölverbrauchs. Die Straße verbindet die ölreichen Golfstaaten mit den Weltmärkten und ist damit unverzichtbar für die Versorgung vor allem Asiens, aber auch Europas und der USA. Laut der Internationalen Energieagentur IEA fließt ein erheblicher Teil des globalen Flüssig-Erdgashandels ebenfalls durch diese Route. Jede Unterbrechung des Schiffsverkehrs, etwa durch politische Konflikte oder militärische Blockaden, hat sofortige und weitreichende Folgen. Alternativrouten oder der Transport von Rohstoffen über Pipelines können die riesigen Mengen nicht annähernd kompensieren, was die strategische Bedeutung der Straße von Hormuz unterstreicht.
Ja, unser Wohlstand ist abhängig von einigen wenigen Wasserstraßen. Finde ich erstmal ja doch erschreckend. Wie lösen wir uns von solchen Abhängigkeiten?
Ja, eine zweite Wasserstraße wird man da jetzt schlecht bauen können. Insofern, ist etwas, was man jetzt so nicht machen kann. Die Region hat eben diese Rohstoffvorkommen und die müssen Wege finden, wie sie eben dort wegkommen. Und jetzt ist es die unglückliche Situation, dass man genau an dieser Stelle eben ein Land hat, einen Staat hat, was mit der gesamten Region dort nicht im Guten steht und eben jetzt in einem militärischen Konflikt ist. Bedeutet, wir müssen eben zusehen, dass man bestimmte vielleicht logistische Prozesse da nochmal verändert. Also es gibt ja durchaus die Möglichkeit, Pipelines auch zu bauen. Ich bin mir sicher, dass da jetzt auch drüber nachgedacht wird, ob man eben zur Sicherheit oder andere Wege findet, damit man eben die ganze Schifffahrt nicht durch diese Straße schicken muss, sondern vielleicht die ganze Geschichte woanders verlädt. Das ist nichts, was man kurzfristig lösen kann, aber da gehe ich davon aus, dass da sicher drüber nachgedacht wird. Die andere Frage ist, muss man an der Stelle vielleicht nochmal auch über diese Reservekapazitäten nochmal neu nachdenken? Also da haben wir eine nationale Öl- und jetzt in der Diskussion Gasreserve. Wie groß ist die? Wie weit reicht die? Muss man das vielleicht neu skalieren? Auch das wäre ein Weg, mit diesem Risiko umzugehen. Und der beste Weg an der Stelle, sich von einzelnen Orten mit Rohstoffvorkommen unabhängig zu machen, ist halt, diese Rohstoffe gar nicht in dem Umfang zu konsumieren, wie sie Stand jetzt konsumiert werden. Also das ist etwas, wo man eben auch nochmal umstellen kann. Und je weniger man eben von einzelnen punktuellen oder Klumpenrisiken abhängig ist, desto besser. Im Übrigen begegnet uns das jetzt nicht nur an dieser Stelle. Wir werden auch wir haben ja auch immer wieder die Diskussion, was passiert eigentlich, wenn China und Taiwan sich militärisch auseinandersetzen. Da gibt es auch viel Hightech, die daherkommt und die man eben nicht einfach so kompensieren kann. Letzten Herbst haben wir ja zum Beispiel über die Frage diskutiert, kann die Automobilindustrie weiterarbeiten, weil die Chips aus China und Fernost fehlen. Diese Diskussion, diese Abhängigkeiten zu prüfen und zu verändern, ist wichtig.
Aber nochmal gerade mit Blick auf die Energiekrise, du hast es gesagt, das war auch mein Gedanke. Ist das nicht eigentlich gerade jetzt die Chance zu sagen, wir machen uns unabhängiger von fossilen Brennstoffen hin zu erneuerbaren Energien? Muss man jetzt die Chance nicht ergreifen?
Ja, muss und sollte man. Und der Ausweg ist an der Stelle ja klar. Nur er ist eben auch nicht so einfach zu gehen, weil der Strom, weil die erneuerbaren Energien auch eine Infrastruktur brauchen, die wir Stand jetzt eben nicht haben. Also wir bauen ja gerade mit Hochdruck an den Energienetzen. Das hat aber auch Kosten, die auf Verbraucherinnen und Verbraucher, auf Unternehmen umgelegt werden. Also die Investitionskosten für die Erneuerung des Stromnetzes sind hoch. Das ist etwas, was man eben nicht einfach mal so umbaut. Den Ausbau von Erneuerbaren eben auch zu kanalisieren, zu steuern, dazu hatten wir ebenfalls eine Diskussion. Vor einigen Wochen ging es ja um die Frage, werden diese kleinen Aufdachanlagen weiter gefördert, wird weiterhin diese garantierte Einspeisevergütung in dem Umfang gewährt. Auch da gibt es Expertinnen und Experten, die sagen, wir haben hier durch diesen ungesteuerten Ausbau auch im System ein Problem. Ich bin jetzt kein Energiesystemexperte, deswegen erlaube ich mir da kein Urteil. Aber die Herausforderung ist eben, die Infrastruktur entsprechend so umzubauen.
Jetzt mit Blick auf die USA, auch da gibt es ja ein Risiko durch sehr starke Abhängigkeiten, haben wir auch in diesem Podcast uns schon mal drüber unterhalten, unabhängig sich zu machen von diesen Handelsbeziehungen hin zu anderen neuen Partnerschaften. Stichwort Mercosur in Südamerika. Da gibt es ja auch Versuche seitens der EU. Wann sind da Fortschritte zu sehen? Wann sind da auch Auswirkungen zu sehen?
Also Handelsabkommen, die wirken eigentlich relativ schnell. Also wenn man sich öffnet, wenn man eben Barrieren abbaut, und es wirklich nur sozusagen diese Zoll- oder tarifären Handelshemmnisse sind, die dem entgegenstehen, findet üblicherweise ziemlich zügig Handel statt. Jetzt mit Blick auf Mercosur und auch mit Blick auf Indien gibt es ja noch diese Ratifizierungsprozesse. Die Dinge werden also erstmal vorläufig angewendet, aber noch nicht vollumfänglich und dauerhaft implementiert. Das bedeutet, da gibt es bei den Unternehmen sicherlich auch noch mal ein bisschen abwarten, wie wird das eigentlich? Aber da muss man dann eben schauen, ob es wirklich nur sozusagen diese Handelshemmnisse mit Blick auf Zölle und andere Dinge in dem Bereich waren oder ob es nicht auch die Standards sind, die schlicht und ergreifend verhindern, dass man Waren und Dienstleistungen bezieht. Mit Blick auf Rohstoffe kann man sagen, dass gerade der süd- und lateinamerikanische Raum natürlich hochinteressant ist und dass man da natürlich auch Möglichkeiten hat, sich eben wieder Ressourcenzugänge zu verschaffen, die einem ansonsten verschlossen werden.
Jetzt machen wir mit Blick auf die Pharmaindustrie und die Pharmaforschung, die Produktion. Wie kann man da sich von diesen globalen Abhängigkeiten ein Stück weit lösen und auch die Lieferketten sicherstellen? Was ist da entscheidend?
Ja, also bei den Pharmalieferketten, da gibt es ganz unterschiedliche Dimensionen. Ich würde jetzt mal anfangen bei den ganz grundsätzlichen Wirkstoffen oder den Produkten, die man braucht, um Pharmazeutika überhaupt herzustellen. Da sind wir eben schon länger in einer sehr großen Abhängigkeit zu Indien und China. Das ist auch etwas, was ja schon länglich diskutiert ist. Und die Frage, wie kann man sich da souveräner aufstellen, ist eine, die europäisch beantwortet wird. Es gibt da schon auch Gesetzgebungsinitiativen, den Critical Medicines Act heißt das, der eben dafür sorgen soll, dass eine ganz lange Liste von kritischen Wirkstoffen auch hier immer wieder verfügbar ist. die beste Absicherung wäre, die eigene Kapazität hier am Standort zu stärken. Dann wird immer wieder diskutiert, kann man denn eigentlich Generika-Produktion zurückholen? Wirtschaftlich ist das eine sehr teure Angelegenheit, aber man kann ja mal darüber nachdenken, ob es nicht interessante Alternativen gibt, um Reservekapazitäten mit den Innovationskapazitäten am Standort zu verbinden und darüber die Sicherheit eben herzustellen. Ich denke da über vertragliche Konstruktionen nach, wo man sagt, wir sichern zu, im Krisenfall das und das zu liefern. Und man nutzt die Zeit, die normalen Zeiten eigentlich für die Produktion anderer Dinge. Das wäre eine Möglichkeit. Das zweite ist, technologische Souveränität zu erhalten. Also die Frage, bin ich denn in der Lage, überhaupt notwendige Arzneimittel zu entwickeln und dazu die Produktionsprozesse aufzubauen. Auch das ist etwas, was nicht in Stein gemeißelt ist. Wenn wir da die Souveränität aufgeben, und da sind wir momentan relativ gut aufgestellt, dann haben wir in 10 Jahren wahrscheinlich nicht nur das Problem, keine Generika mehr zu bekommen, sondern haben zusätzlich das Problem, dass wir auch in den innovativen Bereichen überhaupt nicht mehr in der Lage sind, Dinge zu entwickeln und zu produzieren.
Wie die deutsche Wirtschaft wieder robuster, zukunftsfähiger wird und wie es gerade in Zeiten der Energiekrise weitergeht, das haben wir heute besprochen im Podcast Makroskop mit Dr. Klaus Michelsen, Chefökonom des Verbands Forschender Pharmaunternehmen. Vielen Dank, dass du da warst.
Danke dir, Philipp.
Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, hören Sie auch gern rein in unser Schwesterformat Mikroskop mit Dr. Rolf Hömke, Forschungssprecher des VfA. Darin versorgt er Sie regelmäßig mit Neuigkeiten aus der pharmazeutischen Forschung. An dieser Stelle begrüßt Sie in 2 Wochen wieder meine Kollegin Franziska Walser, dann mit News aus der Wirtschaftspolitik. Machen Sie es gut. Mein Name ist Philipp Eins.
Mikroskop, der wirtschaftspolitische Podcast. Eine Produktion des Verbands Forschender Pharmaunternehmen.